Deutschlandfunk Kultur Interview.
Jana Polierin ist mein Gast heute, Leiterin des Berliner Büros des European Council on Foreign Relations. Kommt mit dem Virus die ganz große Wirtschaftskrise? Das war, Frau Polierin, eine Frage, die manche Experten schon vor Wochen gestellt haben, als die Sache noch ganz weit weg in irgendwelchen Containern in China war. Heute haben diese Sorge ganz viele Menschen ganz konkret auf dem Tisch. Das sind Künstler, die nicht auftreten können, die dann keine Gage kriegen, Freiberufler, denen die Aufträge wegbrechen, aber natürlich auch ganz konkret Firmen, die sich fragen, wie es weitergeht. Der Bundestag hat sich heute damit befasst. Theo Gers, Korrespondent in unserem Hauptstadtstudio, hat die Debatte verfolgt, kommt jetzt mit in unsere Runde. Und das will ich dazu sagen, Corona-bedingt, Theo Gers, haben Sie das von zu Hause aus beobachtet, diese Debatte, und arbeiten auch von zu Hause aus. Was ist denn zu hören aus dem Bundestag? Das Kurzarbeitergeld ist durch und mehr?
Naja, das Kurzarbeitergeld ist durch und das in einem Tempo, wo mir das Wort im Grunde fehlt, Corbinian Frenzel, nämlich Eiltempo kann man dazu gar nicht sagen. Drei Lesungen inklusive Debatte in einer Stunde und um 10.22 Uhr war es dann beschlossene Sache. Das ist schneller als vor 10 Jahren während der Finanzkrise. Irgendwelche anderen Gesetze damals zur Rettung von Banken beispielsweise durch den Bundestag gepeitscht wurden. Gleich wird sich noch der Bundesrat mit diesem Kurzarbeitergeld beschäftigen. Und heute Nachmittag wird dann Bundespräsident Steinmeier das Ganze unterzeichnen. Dann wird das Gesetz im Gesetzblatt verkündet und einen Tag später ist es in Kraft. Das ist ein Tempo, das im Grunde die ganze Dramatik zeigt, in der wir stecken. Es geht wirklich darum, einen Absturz der deutschen Wirtschaft zu vermeiden. Das ist gewissermaßen die zweitwichtigste Aufgabe. So habe ich gestern Abend auch Angela Merkel in ihrer Pressekonferenz nach dem Treffen mit dem Ministerpräsidenten verstanden. Es ist die zweitwichtigste Aufgabe nach der Aufgabe Nummer 1, das Gesundheitswesen am Laufen zu halten und die Menschen gesund zu halten.
Das ist eine deutsche Aufgabe, aber natürlich auch eine europäische Aufgabe. Jana Polierin, Sie schauen als Europaexpertin auch mit diesem Blickwinkel. Die Europäische Zentralbank hat sich ja auch geäußert durch Christine Lagarde, die Präsidentin, und die hat den Ball ja erstmal wieder zurückgespielt zu den Mitgliedstaaten und damit ja heftig enttäuscht.
Also die hat viele Beobachter heftig enttäuscht, weil sie eben explizit nicht das gesagt hat, was Mario Draghi damals gesagt hat, whatever it takes, also was immer auch notwendig ist, sondern sie sozusagen den Anti-Draghi gegeben hat und explizit gesagt hat, dass sie das nicht sagt und den Ball zurückgespielt. Und ich glaube, man muss wirklich gucken, die unterschiedliche Situation in den Mitgliedstaaten. Also auch da nochmal der Blick auf Italien, die ja nicht nur durch jetzt den Ausbruch des Coronavirus so getroffen worden sind, sondern schon vorher durch die Migrationskrise und auch sich eigentlich immer noch nicht erholt hatten von der Krise in der Eurozone, gerade in Italien. Und da zum Beispiel habe ich wirklich große Sorge, dass dieses Land nicht mehr auf die Füße kommt oder nur sehr schwer wieder auf die Füße kommt, weil es einfach schon so krisengeschüttelt ist und weil es eben auch unter Salvini schon so einen Nährboden gab, für das auf die EU zu schieben. Und wenn die EU jetzt nicht genug Solidarität zeigt, sei es EZB oder andere Mitgliedstaaten, dann sehe ich da wirklich so das Rezept für einen perfekten Sturm.
Whatever it takes, das ist ja so eine Rhetorik, die man dann aber andererseits, jetzt springe ich wieder gedanklich zurück zum Bundestag, dann eher bei deutschen führenden Politikern hört. Theo Gers, ich habe jetzt nicht den...
Das hört man auch.
Ja, genau,
das
aber auch ganz konkret.
Ja. Auch ganz konkret. Und ich meine, wir müssen ja nicht nur schauen, was jetzt gerade durch den Bundestag gepeitscht wurde. Wir müssen ja auch mal gucken, was ist alles in der Pipeline. Das wird ein Programm werden. Da reden wir mit Sicherheit über zweistellige, vielleicht sogar am Ende über einen dreistelligen Milliardenbetrag, den die Bundesregierung da in die Hand nehmen wird. Es geht ja darum, das Wirtschaftsleben im Grunde am Laufen zu halten. Und das heißt im Moment erstmal Unternehmen, denen die Aufträge wegbrechen, denen die Arbeit wegbricht, diese Unternehmen mit Geld zu versorgen, dass sie liquide bleiben. Das ist das A und O. Wir reden über Steuerstundungen, wir reden über Überbrückungs- und Betriebsmittelkredite und ähnliches mehr, dass keine Vorauszahlungen bei den Steuern mehr nötig werden im Moment, dass das alles erstmal auf Eis gelegt wird, weil man eben sagt, jetzt braucht nicht der Staat Geld, sondern jetzt brauchten die Unternehmen Geld. Und dann muss man gucken, was noch alles sonst in der Pipeline ist. Wenn ich heute Morgen Peter Altmaier, den Wirtschaftsminister, Minister richtig verstehe und gestern Abend schon die Runde der Ministerpräsidenten, dann reden wir plötzlich über die Verstaatlichung von ganz wichtigen Unternehmen, strategisch wichtigen, bedeutsamen Unternehmen. Was auch denkbar ist, die will man auf keinen Fall in die Pleite entlassen. Das sind alles Dinge, die waren vor ein paar Tagen schlicht undenkbar. Die hatte niemand auf dem Zettel. Und das zeigt, ich wiederhole mich, wie dramatisch im Moment die Lage ist. Es ist ein Ausnahmezustand, gesellschaftlich, politisch, aber auch langsam wirtschaftlich.
Herr Gerst, darf ich was fragen? Wenn Sie die Debatte verfolgt haben, wurde denn da auch offengelegt, dass das quasi mit der schwarzen Null dann nicht mehr zu haben ist? Also dass das ein ausgeglichener Staatshaushalt und diese heilige Kuh der schwarzen Null dann vielleicht auch geschlachtet werden muss?
Das ist kein Thema mehr. Die schwarze Null ist kein Thema mehr. Das hat Angela Merkel so gestern wörtlich gesagt. Und sie spielt wirklich keine Rolle mehr. Das Thema ist wirklich erledigt erst einmal. Es ist ganz anders. Es ist eine Whatever-it-takes-Situation. Und das haben die Politiker auch klar gemacht. Im Grunde stehen unbegrenzte Mittel zur Verfügung. So hat es gestern zum Beispiel auch Markus Söder, der CSU-Chef, gesagt. Und Angela Merkel hat nicht widersprochen. Und von Finanzminister habe ich auch nichts dergleichen gehört. Also hier wird richtig in die Vollen gegriffen. Wir können es uns im Moment leisten, aber wir werden mit Sicherheit auch neue Schulden machen müssen, denn aus den Überschüssen, die wir noch haben, im Bundeshaushalt, in der Arbeitslosenversicherung oder wo auch immer, das wird allein nicht reichen.
Ich habe da den Bundesfinanzminister von gestern Abend im Ohr, als er im Fernsehen nämlich das hier gesagt hat.
Weil wir genug Geld haben. Wir können allen helfen und wir werden es auch.
Also wir können allen helfen, wir werden allen helfen. Theo Gerst, das passt zu dem, was Sie gerade beschrieben haben. Die Frage ist aber natürlich nur, stimmt das denn auch? Also ist denn das Geld wirklich da, wenn es wirklich hart auf hart kommt?
Ja, natürlich ist es da. Es ist da, ja. Der Staat sitzt auf Milliarden Überschüssen aus den letzten Haushalten. Die wollte man natürlich, als von Corona keine Rede war, für schöne viele andere Dinge verwenden. Für ausgeglichene Haushalte bis ins Jahr 2022, 23, vielleicht sogar 24 hinein. Das ist erstmal alles Makulatur. Das Geld, was dafür reserviert war, das wird jetzt in diesem Jahr mit Sicherheit in die Kreisläufe gepumpt. Man redet auch über Konjunkturprogramme, wobei man fragen muss, ob das im Moment Sinn macht. Denn was nützt es, die Nachfrage künstlich anzuheizen, wenn die Unternehmen, sei es, weil sie Lieferketten unterbrochen haben oder gar nicht liefern können, dann würde das nur in die Preise gehen und gar kein Problem lösen. Aber das sind wirklich Maßnahmen, auf die wir uns einstellen werden. Und wie gesagt, ich wiederhole mich nochmal, wir werden schwindelerregende Summen sehen, die hier dann fällig werden. Bei uns in Frankreich und in der EU.
Frau Poul-Jerin, mir kam in diesen Zeiten der Gedanke, wie spätere Generationen mal auf diese Tage schauen könnten. Und verkürzt könnte das so aussehen. Erst kam Donald Trump, dann kam das Coronavirus. Und das war das Ende der Globalisierung.
Den Brexit haben Sie noch vergessen, der auch noch da reinkommt. Aber ich finde schon, dass jetzt die weltweite Verbreitung eben von Covid-19 offenlegt, wie verletzlich wir eigentlich sind in Zeiten der Globalisierung. Also wie schnell so ein Virus eben um die ganze Welt geht, durch Tourismus, durch Geschäftsreisende und wie globale Lieferketten eigentlich zusammenbrechen und wie man dann hier irgendwie, keine Ahnung, ein Auto nicht mehr zusammenbauen kann, weil irgendein Teil fehlt. Und das kommt für mich zu einer Zeit, wo sowieso die Skepsis gegenüber der Globalisierung immer stärker wächst und auch ja nicht zu Unrecht. Also ich finde, es gibt eine berechtigte und eine unberechtigte Kritik, aber die berechtigte Kritik, die kommt ja jetzt seit der globalen Finanzkrise auch aus so einer Richtung zu sagen, die Schattenseiten der Globalisierung wurden total unterschätzt und es ist so, als uns ist das verkauft worden als Heilsbringer und eigentlich leiden da ganz viele Leute drunter, weil Arbeitsplätze verloren gehen, weil die Umwelt leidet, indem man irgendwo irgendwas monokulturartig anpflanzt und solche Sachen, Klimakrise. Gleichzeitig habe ich aber auch Angst, wenn man jetzt schon sieht, wie diese Krise, gerade Corona, jetzt instrumentalisiert wird von so Rechtsaußenparteien in ganz Europa, die eben sagen, seht ihr, das ist die Konsequenz aus euren offenen Grenzen und aus euren quasi, dass alles nach Brüssel gegangen worden ist und jetzt ist die Europäische Union sowieso total unfähig.
Das finde ich ist jetzt auch wirklich die interessante Frage und wahrscheinlich hängt die auch stark davon ab, wie lange dieser Ausnahmezustand anhält, ob dann der politische Gedanke dass man vielleicht gar nicht zurückkehrt in eine Welt, in der man ganz normal miteinander vernetzt ist und vernetzt sein will, dass das überhaupt ein großer politischer Wunsch ist.
Also zum Beispiel in China und den USA gibt es ja diesen wachsenden Handelskrieg jetzt seit einer Zeit und da gab es von amerikanischer Seite immer schon den Wunsch nach Decoupling, also nach der Entkopplung der Beziehung. Mhm. Und jetzt durch Corona passiert es halt.
Also Autarkie
letztendlich.
Ne?
Genau, ja. Und durch Corona passiert es ein Stück weit, ohne dass man das jetzt künstlich hergestellt hat, sondern es muss eben passieren zum Schutz der Bevölkerung. Und ich finde durchaus die Frage als Experiment ganz spannend zu gucken, wie danach das wieder aufgenommen wird oder eben nicht. Aber gleichzeitig finde ich in Europa eben, also wenn man jetzt zum Beispiel Schengen in Frage stellt, die Reisefreiheit und dann wieder Grenzen lobt oder so, dann kann das auch ganz schnell einen für mich total negativen Ton bekommen.
Aber das ist ja gerade das Spannende, was da passiert. Innerhalb kürzester Zeit sind europäische Grenzen dicht, wie ich glaube fast alle, die uns zuhören, auf jeden Fall uns beide, so von unserer Generation her, wie das nicht vorstellbar ist. Also dass Grenzen nicht nur, dass es nicht nur Kontrollen gibt, sondern dass sie wirklich zu sind. Und zwar zwischen Ländern wie Italien, Österreich, Tschechien hat diese Entscheidung getroffen. Und das finde ich insofern schon interessant, dass da eine politische Energie entsteht, standen ist, das zu machen, die zum Beispiel in der höchst kritischen Phase der Flüchtlingssituation selbst nicht aufgekommen ist.
Ja, und die manchmal ja auch schon genutzt wird, also jetzt nicht nur von Rechtspopulisten, aber zum Beispiel, dass jetzt die Trump-Regierung alle quasi Leute, die aus dem Schengen-Raum kommen, daran hindert, die Vereinigten Staaten zu bereisen, ist ja auch eine total selektive Entscheidung, also dass man Großbritannien nicht da reingenommen hat. Und das, glaube ich, hat schon sehr viel zu tun mit der generell sehr negativen Sichtweise, die der amerikanische Präsident auf die EU hat. Und ich finde, man muss auch aufpassen mit dieser Wirksamkeit von Grenzschutzmaßnahmen. Weil, also ich meine, die Inkubationszeit sind irgendwie 14 Tage, wenn ich Grenzkontrollen mache oder so. Also gut, ich könnte dann wirklich total dicht machen, aber also diese ganzen Maßnahmen, die Sinnhaftigkeit dessen, das hat sich, finde ich, jetzt auch noch nicht unbedingt erwiesen. Also ich glaube, dieser soziale Rückzug und das alles schon, aber das, also glaube ich, hat jetzt erstmal nichts mit Grenzen zu tun.
Mhm. Gerade der italienische Fall, die italienische Situation ist dabei ja besonders interessant, weil sie eben auch so besonders problematisch ist. Ein Land, das sowieso schon wirtschaftlich in sehr schwierigen Fahrtwassern war und ja auch politisch, was Populismus und dergleichen angeht, ja wirklich keinen gesunden Grundeindruck macht und jetzt eben durch diese wirkliche Krankheit so stark getroffen ist. Das ist eigentlich ja wirklich ein Moment, wo man sagen muss, europäische Solidarität zahlt am Ende für uns alle ein.
Also ich glaube auch, dass das noch gar nicht genug im Bewusstsein der anderen Europäer ist, was da gerade passiert in Italien, weil eben, ich musste daran denken, als wir gerade gesprochen haben, über wie gut Deutschland aufgestellt ist, auch quasi finanzpolitisch und wie sehr wir jetzt Geld in dieses System pumpen können. Und Italien zum Beispiel leidet halt an einer massiven Staatsverschuldung ohnehin schon und hat dann ein massives Problem. Und glaube ich, wir müssen wirklich aufpassen, dass die Italiener sich nicht alleingelassen fühlen jetzt. Und eben weil Matteo Salvini auch schon, der hat jetzt auch diesen Bogen geschlagen, zum Beispiel mit den Flüchtlingen.
Also der Führer der rechten Lega.
Genau, der Führer der rechten Lega, der ehemalige Innenminister, der hat quasi den Bogen geschlagen und hat auch gesagt, hat jetzt die Regierung angeklagt und gesagt, dass ihr jetzt so viele Flüchtlinge ins Land lasst. Eigentlich tragen die Flüchtlinge dazu bei, dass sich Corona immer weiter ausbreitet. Also da werden Krisen miteinander vernetzt und Leute instrumentalisiert. Also in dem Fall die Flüchtlingskrise wird jetzt genommen, um damit irgendwie Corona zu erklären und damit quasi die Leute noch mehr zu diskreditieren.
Hm.